Im Oktober 2019 haben Aktivistinnen der Gruppe Tjeda und Tönjes einen Schlachthof in Kellinghusen, das ist in Schleswig-Holstein, der Firma Tönjes besetzt. Seit August 2020 müssen sich Aktivistinnen nun mit einer Zivilklage oder sehen sich mit mehreren Zivilklagen konfrontiert und Unterlassungserklärungen. Und wir wollen heute im Rahmen zum Thema Repression, was wir in den letzten Ausgaben mehrfach behandelt haben, mit den Aktivistinnen von Tjeda und Tönjes ins Gespräch kommen. Dazu heiße ich herzlich willkommen Hannes und Melanie. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bereit steht für das Interview. Und als kleiner Einstieg würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung erstmal. Ja, ich bin der Hannes, ich bin Betroffener.
Ja, hallo, ich bin Melanie, danke auch für die Einladung. Ich bin in der Supportgruppe von Tjeda und Tönjes, um eben die Betroffenen tatkräftig irgendwie zu unterstützen, in Solidarität, und bin aber auch aktiv in der Anti-Rep-Gruppe von Gemeinsam gegen die Tierindustrie und bei der Ortsgruppe der Roten Hilfe aktiv.
Alles klar, vielen Dank. Um unseren ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt nicht so ganz up-to-date sind, vielleicht mal so einen kleinen Einstieg zu ermöglichen, würde ich euch total gerne bitten, mal so eine Zusammenfassung zu geben, was quasi im Oktober 2019 passiert ist.
Ja, also so circa 30 AktivistInnen von uns haben die Schlachtfabrik in Kellinghusen, die R. Thomson Schlachtfabrik, wo seit... Wie lange gehört es denn zu Tönjes? Seit 2015 zum Tönjes-Konzern gehört, wurde blockiert. Also wurden praktisch, Aktivistinnen sind aufs Dach gegangen und die zwei Laderampen wurden blockiert. Da wurde sie praktisch angekettet da unten. Genau, die Blockade ging so circa 11 bis 12 Stunden ging die Blockade, und es wurde so circa die Schlachtung von 4.300 Schweinen verhindert. Soll ich noch was zum Ziel der Aktion sagen oder kommt das dann später?
Kannst du gerne gleich mit einwerfen.
Genau, also wir wollten mit dieser Aktion, also zum einen wollten wir den Betrieb so lange wie möglich stören und blockieren, genau das Töten von Tieren natürlich unterbinden. Zum anderen wollten wir natürlich aufmerksam machen auf die extreme Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur durch die Fleischindustrie und durch Tönjes allgemein. Und wir wollten natürlich die unterschiedlichen Kämpfe verbinden, also praktisch Klimagerechtigkeitskampf mit Tierbefreiungsbewegung und natürlich auch Menschenrechte, praktisch die Ausbeutung von Arbeiterinnen.
Also der Schwerpunkt eurer Aktion war ja auch, oder der Inhalt, den ihr transportiert habt, es ging ja eben auch um diese bewegungsübergreifenden Herangehensweisen oder Bewegungen, wo ihr halt Dinge miteinander kombiniert, wie du gerade aufgezählt hast. Was ich mich so gefragt habe, es gibt ja mehrere große Fleischunternehmen, zwar nicht so viele, weil die Big Player sind ja relativ überschaubar. Warum habt ihr euch für Tönjes entschieden? War das ein strategisches Ziel oder was war der Grund dafür?
Ja, also klar, ne, wenn man sich natürlich so ein Ziel von einer Aktion aussucht, dann gerade in der Fleischindustrie gibt es da natürlich mehrere Optionen. Es hat natürlich unterschiedliche Gründe, warum man sich ausgerechnet für einen Standort des Unternehmens Tönjes entschieden hat. Also zum einen ist es natürlich so, dass der Tönjes-Konzern eigentlich all das so repräsentiert, was wir als Tierbefreiungsaktivistinnen oder Klimagerechtigkeitsaktivistinnen natürlich an der Fleischindustrie kritisieren. Und natürlich so ein Konzern erstmal so beispielhaft und natürlich in die Öffentlichkeit kommen sollte mit seiner Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur. Und Tönjes ist ist der größte Fleischkonzern in Deutschland und hat ja auch da einen Marktanteil von 30% und macht einen Jahresumsatz von 7,5 Milliarden Euro. Und eben mit der Tötung jährlich von 21 Millionen Schweinen und 44.000 Rindern. Also schon auch ein sehr großer Konzern. Warum jetzt die Entscheidung gefallen ist, den Standort in Kellinghusen zu blockieren, der ja eigentlich, also sagen wir mal, in Relation gesehen recht klein ist. Also da werden täglich 6.000 Schweine getötet, während in Reda-Wiedenbrück ja zum Beispiel 30.000 Schweine am Tag getötet werden. Hängt vor allem auch damit zusammen, dass es dort schon, Organisationen vor Ort gab, also eine Bürgerinitiative, Saustarkes Kellinghusen zum Beispiel und auch einen Runden Tisch, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, Bedingungen für die Leiharbeiterinnen dort in diesem Schlachthof an die Öffentlichkeit zu bringen und auch zu verbessern. und auch sich mit diesen Initiativen zu solidarisieren und einen gemeinsamen Kampf sichtbar zu machen, ist die Entscheidung gefallen, eben diesen Standort auch auszuwählen, um dann Zeichen zu setzen eben gegen Ausbeutung von Menschen, Tieren und auch der Natur.
Okay, danke dir. Was die nächste Frage, die ich hätte, also genau, die Blockade war ja im Oktober 2019, dass die ersten Gerichtsbescheide trudelten, glaube ich, so im August 2020 ein. Jetzt haben wir Ende des Jahres fast 2021. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Beziehungsweise könnt ihr uns mal so noch zusammenfassen, was so in den letzten 2 Jahren fast so passiert ist?
Ja, genau. Also du hast ja gesagt, im August 2020 haben dann 9 Aktivistinnen Post bekommen von der Anwaltskanzlei Evershed in Sutherland. Also das ist wirklich eine gehobene Anwaltskanzlei, international tätig. Da war dann eine Schadensersatzforderung von knapp 40.000 Euro. Gewinnverlust ca. 20.000 Euro und die Schäden von Dritten noch. Da sind wir dann so auf 37.000 Euro ungefähr gekommen. Da hat man, glaube ich, so 2 Wochen Zeit, das zu bezahlen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, ein bisschen später ist dann nochmal Post von dieser Anwaltskanzlei gekommen. Genau, dass wir praktisch eine Schadensersatzklage von ca. 16.000 Euro haben. Also Tönnies hat dann gnädigerweise auf den entgangenen Gewinn verzichtet und nur noch die Schäden, die Dritten entstanden sind, eingeklagt.
Genau, aber deren Strategie war ja nochmal eine andere, ne? Also vielleicht wirst du gleich das nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, dass Tönnies quasi versucht oder sogar ziemlich erfolgreich das umgesetzt bekommen hat, dass es halt so eine Zivilklage wurde, die dann auf die Städte der Aktivistinnen aufgeteilt wurde und somit, denke ich mal, so mit einer anderen Strategie versucht hat, das Geld von euch bzw. eure Kapazitäten so zu strapazieren.
Ja, genau, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Ja, genau, und kurz später, also nach dieser Schadensersatzklage von 16.000 Euro, ist dann auch eine Unterlassungserklärung eingetrudelt, noch zusätzlich. Damit will Tönnies erreichen, dass wir es zu unterlassen haben, das Gelände des Schlachthofs zu betreten, den Zugang zu den Rampen oder die Zufahrt zum Schlachthof durch den Aufenthalt von Personen auf der Fahrbahn zu beeinträchtigen und oder Dritte dazu zu veranlassen oder dabei zu unterstützen, dies zu tun. Im Falle einer Zuwiderhandlung hätten uns praktisch 250.000 Euro Strafe oder eine Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten würde uns dann drohen. Da diese Schadensersatzklage, wo Tönnies ganz klar versucht, Proteste zu unterbinden, völlig skurril. Die sollten wir dann unterschreiben, das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Ja, und dann komme ich auch zu diesen Aufsplittung der Verfahren. Also der Geschädigte, in dem Fall Tönnies, kann sich rechtlich aussuchen scheinbar, ob die Prozesse am Tatort, das wäre ICHOE, also das Landgericht, das wo zuständig ist, ist eigentlich ICHOE, stattfindet oder ob die Prozesse praktisch aufgeteilt werden auf die jeweiligen Wohnorte der Aktivist ist. Genau, und so ist es auch passiert dann. Was natürlich zum einen mit enormen finanziellen Kosten verbunden ist. Genau, es macht natürlich einen Unterschied, ob man Prozesskosten vor einem Prozess für alle 9 zahlt oder ob man neunmal dann Prozesskosten zahlen muss.
Genau, und die Gerichte der jeweiligen Städte sind ja eigentlich dann im Endeffekt dafür zuständig, so wie ich es verstanden habe, ob sie dem stattgeben. Und wie ist denn deine oder wie ist denn eure Erfahrung gewesen dann vor Ort während der Gerichtsprozesse? Also ja, waren die dem gar nicht so abgeneigt, oder?
Also das war ja natürlich so, dass sich die Gerichte da unterschiedlich dazu verhalten haben. Tatsächlich hat dann nur ein Gericht, nämlich in Braunschweig, entschieden, dass, also ist praktisch unserem Anliegen gefolgt oder dem Anliegen der Betroffenen gefolgt, dass es eigentlich, dass eigentlich das Landgericht Itzehoe zuständig ist. Und alle anderen Gerichte haben tatsächlich die Zuständigkeit bei sich gesehen und es ist schon so, dass in Zivilverfahren das durchaus möglich ist. Also dass Gläubiger einfach selbst entscheiden können, ob es eben, wie gesagt, am Tatortgericht stattfindet oder an den Wohnorten der Beklagten. Und genau, das war natürlich taktisch für diese Anwaltskanzlei. Das ist halt so ein typischer Advokatentrick, sag ich mal, um Leute finanziell zu schädigen. Genau, und das ist halt einfach Unding, dass sich ja letztendlich 9 verschiedene Gerichte dann auch mit ein und derselben, ja, mit dem einen und demselben Vorwurf beschäftigen und also auch letztendlich so von den Gerichtskosten mal her und von staatlichen Kosten her ja total unsinnig, sowas zu machen, aber tatsächlich im Zivilrecht möglich. Und das spielt natürlich mächtigen Konzernen in die Hände, um Aktivistinnen mundtot zu machen, weil die genau wissen, die haben halt, ne, ich meine, diese Milliardenumsätze, die sie haben, die können sie natürlich auch dazu hernehmen, um dann eben so internationale Wirtschaftskanzleien zu beauftragen, da natürlich dementsprechend gegen Unruhestifter, sag ich mal, vorzugehen und die mundtot zu machen.
Ja, genau. Also wie Melanie schon gesagt hat, also auf unsere Punkte wurde eigentlich bis aufs Landgericht Braunschweig eigentlich nicht so richtig eingegangen. Also die Gerichte waren nicht willens, die Rechnungen von Tönnies zu prüfen und so weiter. Also wir wurden praktisch immer verurteilt, auch zur Unterlassungserklärung verdonnert. Die wurde aber abgeschwächt. Also das war haltlos, dass wir nicht mehr auf die Straße gehen dürfen und auch also auf die Zufahrtsstraße gehen dürfen und auch praktisch keine Leute zu irgendwas anstiften. Also es war haltlos, aber die Unterlassungserklärung wurde dann beschränkt auf praktisch ein Betätigungsverbot. Genau, und wenn wir das berechnen, also dann praktisch 250.000 Euro Strafe oder bis zu 6 Monaten Ordnungshaft. Wir haben dann auch noch im ersten Prozess in Kiel Berufung eingelegt gegen die Verurteilung auf die Schadensersatzsumme. Die haben wir dann leider wieder zurückziehen müssen, weil wir dann auf einmal war der Punkt da, wo wir ca. 30.000 Euro Gerichtskosten gehabt haben und dann die zukünftigen Kosten nochmal. Und jedes Mal, wenn man verurteilt wird und die Summe in Berufung geht und die Summe nicht zahlt, dann muss man so eine Sicherheitsleistung von 20.000 Euro hinterlegen. Also praktisch würden wir jetzt theoretisch neunmal verurteilt und hätten neunmal Berufung eingelegt, hätte man praktisch 180.000 Euro an Sicherheitsleistungen zahlen müssen, die wir dann natürlich wieder bekommen hätten. Also das wäre nur eine Sicherheitsleistung gewesen, dass wir dann auch zahlen, falls wir dann in der Berufung auch verlieren. Genau, also das wäre nicht möglich gewesen. Also wir sind da vor dem Berg von Kosten gestanden, haben die Berufung zurückziehen müssen und ca. 16.000 Euro, es wurde vom Gericht noch ein bisschen reduziert, so ca. 16.000 Euro bezahlen müssen, leider. Es geht praktisch nur noch um, also nur noch, jetzt geht's praktisch noch um die Unterlassungserklärungen.
Genau, ist das, ist das so rechtens mit diesem Sicherheitsdarlehen, dass ihr da, wenn ihr in Berufung gehen wollt, das ist Standard?
Das war von den Gerichten angeordnet, also das war auf jeden Fall rechtmäßig. Mhm. Ja, und hier kommt auch wieder dieses Ausblitten der Verfahren zu unserem Nachteil. Wenn es ein Prozess wäre, hätten wir einmal in Berufung gehen können, hätten wir einmal die 20.000 Euro, hätten viel weniger Gerichtskosten und so, hätten wir das ganze Prozedur neunmal gehabt, wenn wir neunmal verurteilt geworden wären, ja.
Aber das ist ja genau das, was das halt nochmal echt sehr krass verdeutlicht, ne? Wie da die Machtverhältnisse nochmal also sind, weil so ein finanzstarker Konzern, der kann das halt eine Weile durchhalten, aber eine, sag ich mal, so eine kleine Bewegung oder so oder Aktivistinnen, die müssen natürlich dann halt schon gucken, ne? Nicht, also wie kann man einfach Menschen wirklich tatsächlich in finanziellen Ruin damit treiben? Und das ist natürlich schon auch ein sehr großes Druckmittel, das da aufgefahren wird. Also insofern ist es repressionstechnisch gesehen schon auch, also sind Zivilverfahren da auf alle Fälle schon ein sehr starkes Repressionsmittel auch.
Ja, also wir hätten 9-mal gewinnen müssen, also in allen Prozessen. Und es hätte gereicht, wenn wir einmal, also es hat gereicht, dass wir einmal verurteilt wurden bei einem Gericht. Also auch hier zeigt sich wieder diese Ungerechtigkeit mit dieser Aufsplittung der Verfahren. Also theoretisch hätten wir nur ein einziges Verfahren verloren, hätten wir zahlen müssen. Aber wir hätten alle 9 gewinnen müssen, um nicht zahlen hätten zu müssen. Ne? Also auch hier wieder diese Ungerechtigkeit. Im Gesetz sind alle gleich und so. Also das System gerne immer employt.
Und bei dieser Unterlassungsklage, also die, um die es jetzt quasi noch geht, seid ihr da auch alle 9 nochmal involviert und müsst euch da irgendwie vor Gericht auseinandersetzen damit? Oder?
Das wurde ja in einem Verfahren gleichzeitig behandelt, Schadensersatzsumme und Unterlassungserklärung. Genau, also das ist schon durch bei denen, die schon Verfahren gehabt haben und die, wo wahrscheinlich noch zukünftige Verfahren haben werden, wahrscheinlich, bei denen geht es dann nur noch um diese Unterlassungserklärung. Genau, die Schadensersatzsumme ist bezahlt und ist jetzt vom Tisch.
Aber da habt ihr noch keinen neuen Termin für irgendso, also wann es dort weitergehen soll, oder?
Nö, also Berlin war jetzt der letzte Prozess und seitdem, glaube ich, hat auch keine Person irgendwie Post bekommen oder Termine bekommen, meines Wissens. Also es steht jetzt nichts mehr an, glaube ich.
Zumal ja vieles jetzt auch das weitere Verfahren so schriftlich weitergeführt wird, um halt natürlich Kosten zu sparen. Das ist auch genau so dieser Punkt, ne? Dadurch, dass ein Zivilprozess halt vieles auch sehr, also vieles oft schriftlich dann geführt wird, ist halt natürlich auch so das Ding, wie will man da politische Prozessführung machen? Das ist halt einfach auch unmöglich. So ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der so im Unterschied zum Strafrecht oder zu strafrechtlichen Prozessen vielleicht erwähnenswert ist.
Genau, vor allem auch, das ist eine Frage, auf die kommen wir dann vielleicht später nochmal, aber auch so, vor allem auch so im Hinblick, dass es ja dieses Jahr, also dieses und letztes Jahr von der Anzahl noch schon mehrere weitere Blockaden bei Tönnies gab. Ne? Da, ich meine, da ist jetzt noch nichts veröffentlicht und so, aber ich vermute, dass das so eine Steilvorlage ist, um darauf aufzusatteln. Aber genau, wenn ich das so höre, die ganzen Dinge, die euch passiert sind, würde ich auf die nächste Frage kommen. Und zwar, ihr habt euch ja sicherlich im Vorfeld bei der Planung dieser Aktion auf oder mit dem Thema Repression beziehungsweise mit gerichtlichen Eventualitäten beschäftigt, auch wenn euch das ganze Ausmaß wahrscheinlich nicht so im Vorhinein klar war, wie es dann passiert ist. Aber könnt ihr so kurz umreißen, wie ihr euch mit dem Thema Repression beschäftigt habt im Vorfeld?
Man beschäftigt sich natürlich immer vor so Aktionen auch mit der Frage, was passieren kann an repressionstechnisch. Genau, und ja, strafrechtlich haben wir uns auf jeden Fall informiert und auch Gedanken gemacht, was passieren kann. Aber so einen Zivilprozess haben wir leider nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, spannend ist ja auch in der Sache, ne, dass es ja tatsächlich eine Person gab, die in dem Zusammenhang Strafbefehle bekommen hat, während alle anderen aufgrund von Geringfügigkeit und fehlendem öffentlichen Interesse eine Einstellung erhalten haben vom Amtsgericht Itzehoe. Also da sind so strafrechtlich irgendwie total irgendwie nicht so richtig nachzuvollziehen, wie da, warum bei einem ein Strafbefehl rausgeht, bei anderen wiederum nicht in der gleichen Sache. Und natürlich ist es irgendwie wichtig, sich mit Repression und Antirepression im Vorfeld zu beschäftigen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Unterschied, weil ich glaube halt vermehrt, also beziehungsweise bei solchen Aktionen setzt man sich vor allem halt mit strafrechtlich relevanten Sachen auseinander, so wie Nötigung, Hausfriedensbruch, ne? Widerstand möglicherweise. Und ich glaube, dass man in dem Moment oder also gerade da wenig Erfahrung ist, sich so mit zivilrechtlichen Sachen auch auseinanderzusetzen. Was aber, glaube ich, jetzt bei allen so in den Köpfen auch drin ist mittlerweile. Also dass auch das notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau, auch in dem Hinblick Solidaritätsstrukturen halt auch vorher schon im Vorfeld aufbaut und einen gemeinsamen solidarischen Umgang mit Repression findet dann auch, ne?
Auf jeden Fall. Habt ihr dazu irgendwas schon erarbeitet?
Also sagen wir mal so jetzt für die Aktionsgruppe Tierra und Tönnies an sich nicht, aber es gibt natürlich schon so, ne, im Zusammenhang mit dem Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie gibt es schon halt Überlegungen und
auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch, das wird mir so, das ist sogar so eine Überleitung auch für die nächste Frage, die ich habe. Ich glaube nämlich, dass dieses ganze Thema Schlachthofblockaden oder Aktion des zivilen Ungehorsams einfach auch im Hinblick auf die politischen Akteurinnen beziehungsweise auch vielleicht auch die Parteien und wie wenig sie tun, denke ich halt, dass das immer mehr Thema sein wird. Wie ist es denn gewesen? Wie habt ihr denn den Rückhalt in der Tierbefreiungsbewegung wahrgenommen? Und wie war die Prozessunterstützung vor Ort?
Wir haben den Support schon als gut und viel wahrgenommen. Also es gab von den Tierbefreiern, von Arriva, von Tierbefreiung Hamburg, gemeinsam gegen die Tierindustrie. Um einige zu nennen, gab es da sehr viel Support, also in Form von Soli-Aktionen. Also es gab Demos, eine in Kellinghusen, es gab eine zweite Blockade in Kellinghusen bei derselben Schlachtfabrik, gemeinsam gegen die Tierindustrie organisiert haben oder durchgeführt wurde. Genau, auch unsere Spendenkampagne bei Better Place läuft eigentlich ziemlich gut. Also wir erfahren schon viel Unterstützung. Genau bei den Prozessen, das war natürlich jetzt ein bisschen nachteilig wegen Corona, also mit dem Reingehen in die Verhandlungen, ne, da wurden meistens immer irgendwelche komischen Beschränkungen. Also in Ingolstadt waren, glaube ich, nur 5 Leute zugelassen, Pressevertreterinnen. Aber es gab vor den Prozessen meist immer Kundgebungen oder in Berlin gab es, glaube ich, so eine Fahrraddemo, die wir auch gemeinsam mit anderen Gruppen teilweise organisiert haben. Genau, da kommen immer so, ja, so 20 bis 40 Personen, obwohl eigentlich ja meistens zu nachteiligen Zeiten, vor allem für Arbeitnehmerinnen. Genau, und ich glaube auch, es war Medieninteresse da einigermaßen. Ich glaube, es hat uns eine gute Gelegenheit geboten, um unsere Forderungen in die Öffentlichkeit auch zu tragen.
Mal so, nochmal so eine Frage zwischendurch, was mich mal so interessiert, also diese Tierbewegung, ich nenne es jetzt mal Tierbewegung, ne? Die Tierbewegung, die ja so in alle möglichen Richtungen ausschweift, ne? Sei es Tierschutz, Tierrechte, Tierbefreiung oder auch die vegane Bewegung. Es ist ja alles ziemlich hip und ziemlich in, vor allem die vegane Bewegung. Und was ich mich halt so gefragt habe, oder vielleicht habt ihr auch ein Gefühl dafür, wie ist es denn, wenn ihr jetzt Aktivistinnen dazu entscheiden, eine Aktionsform zu wählen, die vielleicht so im bürgerlichen Spektrum nicht so Konsens sind. Ich empfinde die Spendenbereitschaft da wesentlich eingeschränkter Und ich frage mich halt, woran das liegt. Also liegt es immer noch daran, dass Aktionen des zivilen Ungehorsams oder so direkte Aktionen und sowas einfach immer noch nicht so in der Tierbewegung ankommen, beziehungsweise als nicht sinnvoll erachtet werden?
Also was ich halt mir denke, ist, was so in der Tierbewegung ja oft kritisiert wird, ne, wenn man vor allem Schlachthofblockaden durchführt, ist halt immer diese Sache von wegen, naja, dass die Tiere halt in dem Moment länger in den Transportern sind und halt länger leiden müssen. Das ist ja oft, was dann kritisiert wird, und könnte mir vorstellen, dass das unter Umständen halt dazu führt, dass dann solche Aktionen jetzt nicht so auf Verständnis stoßen, wobei es ja da auch ganz klar Argumente gibt, um diesem Dilemma halt praktisch auch sich dazu, also dazu ein Statement zu haben. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich so am zivilen Ungehorsam liegt, ehrlich gesagt, oder ob nicht allgemein die Tierbewegung da halt sehr, einfach so sehr breit aufgefächert ist und da halt schon sehr viel Fokus auf den Tierschutz liegt und es dann gar nicht so sehr darum geht, hier, wir kritisieren ja dann nicht nur die Ausbeutung der Tiere in dem Moment, ne, sondern die Aktion war ja ganz klar darauf ausgelegt, unterschiedliche Kämpfe auch zusammenzuführen, zu zeigen, hey, Tönnies steht dafür, Leiharbeiterinnen auszubeuten, unter menschenunwürdigen Wohnverhältnissen unterzubringen. Es steht dafür, dass Natur ausgebeutet wird. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das nicht so dann, dass das vielleicht dann bei vielen, die sich so eher für den Tierschutz engagieren, halt nicht so, dann denke ich mir halt immer so, ja okay, vielleicht ist es so echt so die Hauptsache für die Tiere-Fraktion, die dann halt mit so einer Aktion auch gar nichts anfangen kann und deshalb auch möglicherweise da sich nicht solidarisch mit zeigt. Das wäre so meine Gedanken dazu.
Ja genau, also ich glaube auch, es gefällt glaube ich nicht allen, dass wir uns auch mit den Arbeiterinnen solidarisieren. Ich glaube, das kommt nicht bei allen gut an. Und zum anderen, ja, wir sind ja auch gegen das kapitalistische Ausbeutersystem und wir machen das ja ganz klar in der PM und auch über Transpis und Banner und so Zeug. Und ich glaube auch, dass das nicht alle mittragen.
Also ich würde sogar so provokant sagen, dass ein großer Teil der Tierbewegung auch einfach nicht politisch ist. Also dass es halt wirklich immer nur in so einem gewissen Rahmen irgendwie passen muss und alles, was darüber hinausgeht, dann halt nicht diese Unterstützung erfährt, die es eigentlich so dringend, meiner Meinung nach dringend bedarf.
Da habe ich ein gutes Beispiel. In Reda-Wiedenbrück war mal so eine Blockade zu Corona-Hochzeiten. Das war hauptsächlich so eine sinnbildliche Blockade, weil der Betrieb geruht hat. Aber da war dann auch so eine Bürger-Tierschutz-Demo. Dann ist es im Koppers und oder den Leuten nicht gut gewillten Personen eigentlich ganz gut gelungen, da einen Keil zwischen den Blockiererinnen und den Demo-Teilnehmerinnen zu treiben. Das ist nicht bei allen gelungen, aber bei einigen schon. Dann ganz praktisch, manche sind dann zu uns zur Blockade und manche sind ein paar hundert Meter weiter weg, haben sie mit den Schildern hingestellt und haben sich klar von uns distanziert. Ne? Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das waren halt dann die Militanten und bla bla bla.
Ja, ist auch das, was Repression immer auch wieder so bewirkt oder bewirken soll für diejenigen, die Staatsgewalt ausüben, dass halt unterschieden wird zwischen friedlichen Demonstrierenden und zwischen denjenigen, die halt Straftaten begehen, so nach dem Motto. Das ist ja auch Sinn und Zweck von Repression, zu vereinzeln und zu isolieren und zu spalten, zu fahren. Das ist eigentlich echt ein gutes Beispiel.
Ja, das war sehr
gut. Das funktioniert auch.
Sehr plakativ. Ja, es hat sehr gut funktioniert. Leider.
Danke für das Beispiel. Genau, du hast eigentlich ganz gut den Bogen nochmal so zum Thema Repression gespannt. Wie sieht es denn aus? Ich weiß nicht, inwieweit und wie tief ihr da reingehen wollt, aber was hat denn diese Repression oder diese Klagen und diese Gerichtsprozesse so mit euch als Gruppe gemacht? Habt ihr Lust, darüber kurz was zu erzählen oder zu sprechen?
Also ich könnte vielleicht allgemein dazu was sagen, weil ich bin ja tatsächlich jetzt nicht selbst Betroffene. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Aber ich denke schon, jetzt so was ich mitbekommen habe, ist es schon so natürlich, dass Repression seine Spuren hinterlässt und natürlich verunsichert und zermürbt. Und ja, vor allem in so einem Zivilverfahren, wo halt auch es total schwierig ist, sage ich mal, eine politische Prozessführung zu machen. Es ist nochmal, also das ist einfach so Neuland praktisch. Man muss erstmal so Strategien entwickeln, sich überlegen, was ist überhaupt machbar im Zivilrecht. Und da sind halt auch ganz klar nochmal die Machtverhältnisse sehr stark abhängig von den finanziellen Rücklagen. Natürlich ist es so, dass wenn man Antirepressionsarbeit macht, das ganz viel natürlich auch Zeit und Ressourcen benötigt, die natürlich auch gut wären für andere politische weitere Aktionen zu haben. Und dann ist das immer so eine, glaube ich, immer so eine Gratwanderung, inwiefern wir jetzt halt sehr viel Zeit dafür verwenden, so Antirepressionsarbeit zu machen oder zu sagen, hier, wir müssen aber auch weiter in Aktion bleiben und wir dürfen uns nicht mundtot machen lassen und jetzt uns ausschließlich mit Repressionen beschäftigen, sondern wir müssen weiterhin Aktionen machen und das Thema weiterhin in die Öffentlichkeit tragen. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, die allgemein halt bei Repressionsthemen dann halt auch aufkommen und viele natürlich da auch, naja, sag ich mal, frustriert sind auch dann, ne? Also vor allem jetzt hier bei diesem Zivilverfahren, wo man ja wirklich das Gefühl hat, ich kann nicht wirklich viel da jetzt dagegen machen. Das ist so meine Wahrnehmung jetzt in der Sache, die Gruppe angeht.
Ja, es wurde ja schon alles gesagt. Also mich hat hauptsächlich genervt, dass es halt viel Zeit frisst, wo dann für wichtige politische Arbeit vielleicht drauf geht. Oder für den Schlaf, ne? Weniger schlafen ist auch eine Möglichkeit. Aber ja, das war mein Hauptproblem. Oder natürlich, also wieder die Post mit den 40.000 Euro gekommen ist, habe ich gedacht, das geht nicht durch. Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, ja. Was möchten die überhaupt? Oder was wollen die überhaupt? Entschuldigung. Ja, und dann habe ich aber recht behalten, dass die nicht zahlen müssen. Aber ja, bei den 16.000, da habe ich mich dann getäuscht. Also,
ich glaube, was so im Hinblick vielleicht auch so für Strukturen für die Zukunft, obwohl das bei euch ja, glaube ich, auch schon der Fall war, dass es halt immer total gut ist, so Supporter-Teams zu haben, ne, die dann genau die Arbeiten vielleicht euch abnehmen können, wo ihr gerade nicht die Kraft oder Zeit oder sowas habt, dass man da einfach so guckt, was möglich ist, so outzusourcen, ne? Also sowas wie Öffentlichkeitsarbeit oder etc. pp. Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich Möglichkeiten oder UnterstützerInnengruppen oder sowas, die das dann vielleicht übernehmen könnten. Die nächste Frage, die ich habe, ist, wisst ihr, also gibt es Fälle in der Vergangenheit beziehungsweise aus anderen Bewegungen? Mir fällt da eben diese Untenlassen-Org, das war so ein Streit mit RWE, wenn ich mich richtig erinnere. Also gibt es quasi auch Fälle aus anderen Bewegungen, von denen ihr beziehungsweise eure Rechtsanwältinnen was lernen konnten oder wo ihr einfach so Schnittstellen gesehen habt, die so identisch sind, wo ihr so vielleicht auch so Dinge übernehmen konntet an Strategien oder so?
Also es gab ja auch im Kontext mit Untenlassen und auch der Kampagne We Shut Down, die ja 2017 ein Braunkohlekraftwerk in Weißweiler blockiert haben. Da gab es ja auch Kontakt- und Austauschgespräche, tatsächlich auch Kontakt zur Antier, also Antirheinisches Revier, weil die eben schon diese Erfahrung hatten im Zusammenhang mit den Ende-Gelände-Aktionen, dass dann Aktivistinnen praktisch Unterlassungserklärungen zugeschickt bekommen haben von der RWE. Also da gab es schon so Vorerfahrungen diesbezüglich. Was so ein bisschen der Unterschied war, zum Beispiel bei dieser Kampagne We Shut Down, die wurden ja von RWE jetzt auch zivilrechtlich verklagt auf also 2 Millionen Schadensersatzforderungen. Und die haben jetzt aber zuvor einen Strafprozess gehabt. Also da ist tatsächlich strafrechtlich auch ein Prozess gelaufen, der meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch nicht komplett abgeschlossen ist. Weil ich glaube, die in Berufung gegangen sind. Das heißt, da steht tatsächlich noch so ein zivilrechtlicher Prozess aus. Insofern ist es da nochmal ganz anders gelaufen jetzt als bei der Gruppe. Aber es gab natürlich Austauschgespräche, wie damit umgehen und was gibt es da für Möglichkeiten. Aber an für sich sind, glaube ich, so, es ist nach wie vor notwendig, da noch Strategien zu entwickeln. Weil, ja, es ist, ich glaube, meiner Meinung nach fehlt da einfach noch so ein gewisser Umgang damit, wie man das halt, wie man sowas entgegenwirken kann oder überhaupt Möglichkeiten hat, dem entgegenzuwirken.
Vielleicht fehlt auch ein bisschen Zeit noch. Also vielleicht bedarf es einfach auch noch ein bisschen Zeit, die vergehen muss, um dann rückblickend Schlüsse zu ziehen, weil die Aktivisten ja eigentlich das ganze Jahr mit diesen Verhandlungen involviert waren und vielleicht auch den Kopf dafür auch nicht frei hatten, um irgendwelche Dinge aufzuarbeiten oder vielleicht auch gar nicht die Kraft dazu hatten. Das Turnier ist eigentlich abgelehnt, dass es strafrechtlich verfolgt wird, weil bei der Besetzung war es doch schon so, dass die Cops euch da rausgeholt haben, oder? Wie ist das eigentlich? Wer kann das entscheiden?
Also es war so, dass er anscheinend, also dass Tönnies da Anzeige erstattet hat und dann eben das Landgericht Itzehoe entschieden hat, aufgrund von Geringfügigkeit und aufgrund fehlendem öffentlichen Interesse tatsächlich das nicht weiter zu verfolgen. Mhm. Und letztendlich eine Person hat dann einen Strafbefehl bekommen, hat dann einen Einspruch eingelegt und ich weiß gar nicht, ob da aktuell, weißt du vielleicht, Hannes, wie der aktuelle Stand ist? Genau, also da ist es so, dass natürlich Tönnies schon wollte, ein strafrechtliches Verfahren schon wollte, aber eben das Landgericht da gesagt hat, nee, also es ist nicht von öffentlichem Interesse, das zu führen. Und da vielleicht dann halt auch dieser Clou, naja, okay, vielleicht denken sich jetzt halt viele, ah, vielleicht können wir halt Aktivistinnen auch eher damit schaden, wenn wir zivilrechtliche Prozesse führen. Also so ein bisschen das mein Gefühl dabei, weil so, wenn es darum geht, dass Konzerne sich irgendwelcher unliebsamen Protestlerinnen, ja, mir fällt das Wort...
Entledigen
wollen. Ja, vielen Dank. Genau, also die loswerden wollen. Mhm. Und also strafrechtlich wollte Tönnies schon, glaube ich, bloß das Landgericht hat das abgelehnt.
Ja, genau. Also unseres Wissens wurde da fehlendes öffentliches Interesse angeführt. Und komischerweise, ja, ein Aktivist hat Strafbefehl bekommen, warum auch immer. Aber da ist meines Wissens jetzt auch nichts mehr passiert, seit der Einspruch eingelegt hat. Genau, und das finde ich auch irgendwie die Schräge, weil keine Person von uns ist einer Straftat überführt worden und dann kommt so eine Schadensersatzklage, wo er darauf aufbaut, dass wir praktisch eine Straftat begangen haben sollen. Also, kann mich jetzt täuschen, aber ich glaube, bei RWE war es so, dass die Gerichte gesagt haben, dass erst das strafrechtliche Verfahren laufen musste, oder kann das sein? Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es rechtens, dass auch ohne strafrechtliche Verurteilung so ein Prozess läuft scheinbar.
Ja. Interessant. Okay, danke euch. Ich komme jetzt eigentlich schon fast so ein bisschen zu meiner letzten, beziehungsweise zur letzten größeren Frage. Ich würde total gerne nochmal so ein bisschen mit euch darüber sprechen wollen, was wir eben, wie vorhin schon erwähnt, im Hinblick, dass Schlachthofblockaden letztes Jahr und dieses Jahr mehrfach stattgefunden haben, welche Strukturen und Vorkehrungen wir als Tierbefreiungsbewegung benötigen, um eben uns zukünftig eben auf solche Gerichtsprozesse, wie ihr sie erlebt habt, besser vorzubereiten oder was wir tun können, um ja kontinuierlich und dauerhaft Strukturen zu etablieren. Habt ihr da noch eine Idee?
Also ich denke schon, dass es halt auf alle Fälle wichtig ist, Anti-Rap-Strukturen zu organisieren, die sich dann auch wirklich mit Zivilprozessen mal auseinandersetzen und da Strategien und Möglichkeiten entwickeln, wie man solidarisch mit Zivilklagen eben dann umgehen kann und dass es dazu auch wahrscheinlich eine stärkere Vernetzung in der Tierbefreiungsbewegung braucht, auch mit der Klimagerechtigkeitsbewegung oder der Umweltbewegung, weil ich da halt eher so den Punkt sehe, dass da halt Konzerne vermehrt jetzt möglicherweise auf versuchen, über Zivilprozesse da Protest zu unterbinden und dass man einfach da untereinander in Austausch bleibt und sich sowohl über zivilrechtliche als auch strafrechtliche Prozessführung Gedanken macht. Und natürlich vor allem wichtig, echt Öffentlichkeitsarbeit dazu zu machen und so eine Aufklärungsarbeit auch dazu zu machen, also in Form von Presseartikeln, Vorträgen, also allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, um dann auch solche Verfahren zu skandalisieren und auch diese Erfahrung, die man damit gemacht hat, innerhalb linker Strukturen in die Breite zu tragen. Und da auch natürlich, ich bin jetzt bei einer Ortsgruppe der Roten Hilfe, also da auch tatsächlich mit anderen Anti-Rep-Strukturen in Diskussion zu gehen und dort halt auch Unterstützung in zivilrechtlichen Verfahren möglich zu machen, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil die Leute suchen sich ja auch nicht aus oder Aktivistinnen suchen sich ja nicht aus, ob sie jetzt einen Strafprozess haben oder einen Zivilprozess. Das ist ja dann letztendlich was gar nicht in deren Händen liegt. Genau, das sind so meine Gedanken, die ich dazu habe. Magst du noch was dazu sagen?
Ja, es ist wahrscheinlich schon ziemlich gut alles gesagt. Natürlich werden die Leute das nächste Mal auch zivilrechtliche Verfahren auf dem Schirm haben, ne? So viel ist gewiss. Also wir werden uns, also damit wird sich befasst, auf jeden Fall zukünftig.
also sieht man auch jetzt so als Reaktion auf bei Ende Gelände, bei den ganzen Rechtshilfebroschüren zum Beispiel, ist das mittlerweile auch so mit aufgenommen. Oder was wir auch im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie bei dem Camp gemacht haben, eben auch genau darüber aufzuklären, dass es eben auch so zivilrechtliche Verfahren geben kann, um einfach sich im Vorfeld auch damit schon mal auseinanderzusetzen und sich Gedanken dazu zu machen.
Ich würde an der Stelle noch mal so kurz erwähnen wollen in dem Nebensatz. Also genau, ich denke auch, dass es total wichtig ist, solche Erfahrungen, die bewegungsübergreifend einfach stattfinden, weil Repression eben bewegungsübergreifend jede irgendwie betrifft, da viel noch näher in den Austausch zu gehen und jetzt auch zu Netzwerken, beziehungsweise vielleicht auch so Dinge zu bündeln, also einfach so Informationen, was zum Beispiel schon passiert ist, also so eine Übersicht zum Beispiel an Fällen und wie da das Vorgehen war, einfach, dass so etwas mehr veröffentlicht und transparent gemacht wird. Und ich weiß, beim Verein Die Tierbefreier ist es auch so, dass die seit der Gründung, seit 1985, so ein Rechtshilfeangebot haben. Sie haben halt ein Rechtshilfekonto, wo sie eben auch juristisch und auch finanziell Unterstützung anbieten. Und ich glaube, diese Idee, dass sich irgendwie ein Verein dafür bereit erklärt, wäre auch für andere Bewegungen, glaube ich, vielleicht auch nochmal so interessant, weil vieles bündelt sich ja schon bei der Roten Hilfe. Und bei der Roten Hilfe, das hattest du ja vorhin schon gesagt, Melanie, war ja immer so ein bisschen die Krux, dass eben zivilrechtliche Verfahren unter die Rote Hilfe fällt. Und ich glaube, da ist eben auch schon zu beobachten, dass sich da schon Dinge verändern, ne? Dass sie dafür offener wären und darüber nachdenken, zivilrechtliche Verfahren mit in das Angebot der Rote Hilfe einfließen zu lassen.
Ja, absolut. Also da gibt es tatsächlich jetzt verstärkt Diskussionen darüber, weil ich meine, es hat natürlich unterschiedliche Gründe, ne, weil du halt einfach beim Zivilprozess eine Mitwirkpflicht hast und dann natürlich so dieser Beschluss der Roten Hilfe mit Aussageverweigerung natürlich dem so entgegensteht. Also es gibt schon Punkte, die ich auch nachvollziehen kann, warum man sagt, hier Zivilprozesse werden so jetzt nicht unterstützt. Aber ich glaube, wenn man in der Diskussion bleibt, findet man Wege und Lösungen, wie man einfach das schon so gewährleisten kann, dass auch die Rote Hilfe dann solidarischen Beitrag leistet und da irgendwie unterstützt und das aber dann halt klar benannt ist, nach welchen Richtlinien das halt für einen Zivilprozess möglich ist. Und da hoffe ich sehr stark, dass es da eine Lösung gibt und bin da eigentlich aber auch ganz zuversichtlich, dass sich da in den nächsten, vielleicht in den nächsten Jahren was ändern wird, ja.
Okay, eine Frage, die ich noch wichtig finde, ist, ich würde es toll finden, wenn ihr unseren Zuhörerinnen nochmal so mitteilt, wie sie euch unterstützen können und wie sie Kontakt und Informationen und sowas finden. Also wir verlinken natürlich eure Seiten natürlich noch mit bei uns. Ja, aber voll
gut. Also Infos findet ihr natürlich auf unserer Webseite tierdauntönnes.noblogs.org. Genau über unsere Social-Media-Kanäle teilweise. Ja, da findet man hauptsächlich Infos, wie man unterstützen kann. Ja, natürlich, leider Gottes sind so eine Prozesse teuer und wir brauchen leider Gottes Kohle. Wir haben da so eine Spendenkampagne auf Better Place. Da kann man spenden, natürlich auch einfach an unser Konto überweisen. Es gab da auch schon schöne Dinge, also in Kassel war so eine Soli-Küfer zum Beispiel. Also gibt es diverse Möglichkeiten, auch Geld zu sammeln. Ja, man konnte auch irgendwie Soli-Aktionen starten. Natürlich, es gingen schon diverse Soli-Fotos mit Texten ein und so. Könnten uns dann natürlich auch per E-Mail erreichen und uns da einen Text oder Fotos dazu verschlüsselt zukommen lassen, dann posten wir das.
Ja, und natürlich irgendwie so diesen Fall oder das Verfahren auch so verbreiten, natürlich. Also die Erfahrungen, die damit gemacht wurden. Und genau, ich glaube, das wäre auch wichtig, so das in linke Strukturen zu tragen, egal wohin.
Auf jeden Fall auch die Machenschaften von Tönnies und Co. in die Öffentlichkeit zu tragen, ist auch immer sehr nice.
Okay, vielen Dank. Die letzte Frage an euch. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden oder noch irgendetwas sagen? Irgendwas mit unseren HörerInnen teilen?
Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber ich kann gerne noch zur Ausbeutung der Arbeiterinnen und auch der Tiere kurz anreißen. Ja, und da ich die Möglichkeit bekomme, mache ich das jetzt auch.
Voll gerne.
Ja, zum Thema Arbeiterinnen, ne? Also es waren ja bisher oder sind immer noch Werkverträge und Leiharbeiterinnen, die Arbeit ist ein scheiß Knochenjob. So machen es auch hauptsächlich osteuropäische Arbeiterinnen. Im Moment sind es hauptsächlich Bulgaren, Rumänen, weil die noch ein Stück billiger sind als die Polen und so. Und die werden halt dann über irgendwie Subunternehmen angekauft. Sie brauchen natürlich das Geld. Das ist natürlich ein, die werden auch dem unter Druck gesetzt. Teilweise werden ihnen Pässe abgenommen. Ja, offiziell wird der Mindestlohn gezahlt, aber dann gibt es noch Abzüge für Arbeitsgeräte, also praktisch die Handschuhe und die Messer gibt es noch Abzüge oftmals. Dann gibt es Abzüge natürlich für die Unterbringung, also die leben in den schlimmsten Baracken, irgendwelche Schrottimmobilien, wo dann noch echt hohe Mieten vom Lohn abgezogen werden, unter hygienisch katastrophalen Zuständen teilweise. Dann gibt es unbezahlte Überstunden und Zeitabrechnungen stimmen teilweise nicht. Also die Unternehmer sind da schon sehr kreativ, ja, den Lohn zu drücken, also für diese Scheißarbeit und dann so einen Scheißlohn. Genau, aber wie gesagt, es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, also die brauchen die Kohle und ja, es sind auch weniger Strukturen, also gewerkschaftlich. Die FAU versucht da irgendwie ein bisschen reinzukommen, aber ich glaube, schafft es auch nicht so hundertprozentig. Die sind natürlich auch sehr abgeschottet. Genau, und dann war ja zu Corona-Hochzeiten war ja vor allem bei Tönnies horrende Ausbrüche und den Arbeiterinnen wegen eben diesen scheiß Arbeitsbedingungen, wegen diesen Unterkünften, wegen der Fahrt zu den Unterkünften, irgendwie in Transportern. Ist es dann gekommen, wie es kommen musste. Corona ist natürlich ausgebrochen. Das Hauptwerk in Reda-Wiedenbrück war ja teilweise, ich glaube, weiß nicht mal, 2 bis 4 Wochen irgendwie haben die schließen müssen, was natürlich großen Katzen haben wir hervorgerufen hat. Ja genau, es waren bei Tönnies insgesamt so circa 2000 Arbeiterinnen haben sie da infiziert. Ja, und dann ist natürlich das auch an die breite Öffentlichkeit gekommen, wie Tönnies die Arbeiterinnen ausbeutet. Und dann hat sich natürlich die Politik berufen gefühlt, da was zu tun. Ne? Auf einmal waren es alle betroffen und wie kann das passieren? Ja, und dann war das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Der Entwurf von dem Gesetz hätte eigentlich die schnelle Abschaffung der Werk- und Leiharbeit in der Fleischindustrie vorgesehen. Es wurde natürlich dann von CDU, CSU und den Lobbyinteressen, der Fleischlobby sehr verwässert und torpediert. Es gibt großzügige Ausnahmeregelungen. Es gibt ja auch kaum Kontrollen und die Bußgelder, die wo gegen Verstoß dieses Gesetzes vorgesehen sind, sind voll lächerlich. Also das zahlen die aus der Portokasse. Da machen die mit der Ausbeutung der Arbeiterinnen vielfaches mehr Profit, als dass sie die lächerlichen Strafen hergeben. Genau, also das sind so die Ausbeutung der Arbeiterinnen. Ja, und bei den Tieren, also man sieht ja immer, also ich gehe jetzt kurz auf die Schweine ein, Mensch kann es ja immer sehen, diese Recherchen, die immer in die Öffentlichkeit gelangen, also was in den Zucht- und Mastfabriken so abgeht, also die Zuchtsauen sind ja in den Kastenständen, wo sie sich kaum bewegen können oder auch in diesen Ferkelschutzkörben, auch hier können sie sich kaum bewegen. Ja, den Ferkeln werden die Zähne abgeschliffen, die werden kastriert. Die werden die Schwänzchen aufgeschnitten, die werden praktisch an die Tierfabriken angepasst und nicht andersrum. Glaube ein halbes Jahr werden sie dann hochgemästet, auf Spaltenboden haben keinen Platz und dann geht es zur Schlachtfabrik. Auch hier gibt es Tönnies, benutzt zum Beispiel so eine CO2-Betäubung. Und, in 5% bis 10% der Fälle geht die schief und die Tiere erleben bei vollem Bewusstsein die Schlacht nur mit. Es gibt natürlich andere Schlachtmethoden, die ein bisschen weniger grausam wären, aber die kosten nicht mehr und somit auch hier gibt für Tönnies wieder der Profit über alles. Genau, also das ist ja so die Situation von Mensch und Tier, die Ausbeutung in Schlachtfabriken kurz umrissen. Genau. Ja, und vielleicht kann ich noch was an Tönnies oder so richten. Also sie haben sich wirklich getäuscht, wenn sie jetzt denken, dass wir jetzt alle zittern und nichts mehr machen. Also die Tierbefreiungsszene und auch die Klimagerechtigkeitsszene ist jetzt nicht gelähmt durch sowas. Ja, also viele Grüße nach Reda-Wiedenbrück. Sehen wir uns wieder.
Okay.
Ja, Konzerne.
Ja, genau.
Ja, vielleicht, ich würde vielleicht auch noch so ein Schlusswort sagen. Hier, bleibt widerständig, solidarisiert euch mit anderen und führt Kämpfe zusammen, also gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, Kämpfe zusammenzudenken, weil das macht uns auf alle Fälle stärker.
Genau.
Super.
Gegen Tönnies und das kapitalistische Ausbeutersystem.
So. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich habe mich vorhin das Ganze überlegt, oh Gott, wie komme ich aus diesen ganzen furchtbaren Schilderungen jetzt raus mit dem Schlusswort, aber es habt ihr super schon selber gemacht. Okay, cool. Also vielen Dank an dieser Stelle für eure Zeit und für euren Einblick und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall irgendwie viel Kraft und viel Unterstützung und danke euch.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ja, danke schön.